Ja, guten Morgen. Ich möchte Sie auch noch mal begrüßen. Mein Name ist Matthias D'Annunzio. Ich bin nicht der Pastor dieser Gemeinde, sondern habe heute, während er im Urlaub ist, die Ehre, ihn heute zu vertreten. Ja, wir haben heute Morgen schon einen ganz interessanten Weg zusammengegangen. Wir haben, ja, ich sag mal hier von Thomas, dieses Brainstorming aus dem Hauskreis gesehen. Wir haben selbst darüber nachgedacht, was für Eigenschaften der Heilige Geist hat. Und wir sind jetzt auch hier durch die Lieder, die wir gerade gesungen haben, wirklich diesen Weg zum Pfingstfest noch mal näher hingegangen. Wir haben darüber gesungen, dass wir tief in uns diese Sehnsucht haben, die Sehnsucht danach, dass sich einfach in unserem Herzen was verändert, dass Jesus zu uns kommt. Wir haben von unserem Durst gesungen und von dem, ja, der diesen Durst stillen kann. Und das Wasser des Lebens, was uns ja einfach versprochen ist. Und ja, wir haben gegipfelt im letzten Lied, Geist des Vaters, dieser Geist, der uns versprochen ist. Und so wie wir uns heute Morgen schon auf dem Weg gemacht haben, so möchte ich jetzt mit euch auch einen ganz, ganz anderen Weg beschreiten. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Den Vers haben wir heute Morgen schon mal gehört, aber das ist der Vers, wo wir mitten im Pfingstfest angekommen sind. Die meisten von euch werden diesen Vers auch kennen und schon mal gehört haben. Aber das ist diese elementare Aussage. Der Geist erfüllte sie. Ich möchte mit euch heute gemeinsam diesen Weg anschauen, den Petrus innerlich gemacht hat, um überhaupt bei diesem ersten Pfingstfest anzukommen. Mich hat dabei der Gedanke beschäftigt, ähnlich wie die Lieder und dieser Weg, den wir heute Morgen zusammengegangen sind, welche Lieder wohl diesen Weg beschreiben können, den Petrus seinerzeit gegangen ist. Und ich bin dabei auf drei wirklich sehr alte Lieder gestoßen. Viele von euch werden sie kennen. Ich denke, einigen sind sie vollkommen unbekannt, weil sie wirklich so um die 1600er-Wende sind. Aber sie beschreiben wirklich so exakt für mich in diesen Überschriften, was Petrus einfach für einen Weg gehen musste. Und das Schöne ist, dass Petrus auf seinem Weg einfach vieles gelernt hat und bevor er singen und jubeln konnte, wie wir gerade eben in der Lobpreiszeit, musste er einfach vom Heiligen Geist erfüllt werden. Das erste Lied, was mir dabei aufgefallen ist, ist »Aus tiefster Not schrei ich zu dir«. Ich glaube nicht, dass Petrus voll des Heiligen Geistes geworden wäre, wenn da nicht dieser Moment vorausgegangen wäre, wo er wirklich, diese Aussage über ihn getroffen wurde und Petrus ging hinaus und er weinte bitterlich. Was für ein Moment. Ein Mann weint. Ein Mann weint freiwillig. Ihr Frauen, ihr werdet wissen, wir Männer brauchen immer ein bisschen, bis wir weinen oder bis wir es zeigen, dass wir weinen. Aber dieser Petrus, der hat seine Tränen fließen lassen. Und zwar, weil er sich der Last seiner Sünde bewusst wurde. Petrus war am Boden zerstört und in dieser Stunde sah Petrus sich wirklich zum allerersten Mal so, wie auch der Heilige Gott ihn sah. Und es überkam ihn so ein tiefes Schamgefühl. Und er sah, wie ätzend sein Temperament manchmal ist und wie schrecklich seine Sünde war. Seine Sünde, dass er seinen Heiland verleugnet hat. Er verlor sein Selbstbewusstsein. Dieser starke Petrus, der noch vor einigen Tagen dem Diener Priester, als Jesus verhaftet wurde, das Ohr abgehauen hat, dieser starke Mann am Boden zerstört, kein Selbstbewusstsein mehr. Und er konnte sich nicht mal mehr selber im Spiegel anschauen. Er gab sich selbst auf. Wir hören in der Bibel, dass der Heilige Geist sich nur in ein vorbereitetes und demütiges und auch bußfertiges Herz ergießt. Und Petrus war genau an dieser Schwelle. Es war bei ihm dieser Zerbruch zu erkennen. Aber er hat auch gemerkt, wo er steht und was sich in seinem Leben verändern muss. Auf die Herzenshaltung kommt es also an. Wir haben auch gerade in einigen der Lieder gehört, da dreht es sich auch um die Herzen. Und wenn wir mal so in unser ganzes Umfeld schauen, in die Werbung, in all das, was uns so jeden Tag begegnet, auch in unserem Sprachgebrauch, da lesen wir immer wieder was von dem Herz oder wir hören was von dem Herzen. Und ich habe euch einfach mal eine Reihe von Herzen mitgebracht. Die werden jetzt nach und nach hinter mir an die Wand geworfen. Und ich werde einfach mal ein paar der Begriffe, die mir so aufgefallen sind, rund ums Herz, dabei langsam vorlesen. Und ich bitte euch, lasst einfach diese Bilder auf euch wirken. Vielleicht findet ihr Assoziationen zu den Begriffen, die ich vorlese. Vielleicht passt es auch bei der einen oder anderen Folie gar nicht. Aber lasst euch einfach drauf ein. Ein verbittertes Herz. Herz aus Stein. Gefangenes Herz. Geteiltes Herz. Halbherzig. Hartherzig. Warmherzig. Eisernes Herz. Mitten ins Herz. Mit ganzem Herzen dabei. Herzig. Herzliche Grüße. Geprüft auf Herz und Nieren. Hand aufs Herz. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Vielleicht haben eure Herzen jetzt auch was gesehen in diesen Herzen, die ihr da angeschaut habt. Also so wie bei Petrus muss unser Herz lernen zu sagen, aus tiefer Not schreie ich zu dir. Und das ist der erste Schritt, den Petrus auf seinem Weg in Richtung Geistesausgießung gegangen ist. Was mir eigentlich, als ich mich mit Petrus beschäftigt habe, erstmal einfiel, war, ich bin ganz anders als Petrus. Ich bin total okay. Ich habe meinen Herrn nicht verleugnet, also nicht so aktiv wie er. Ich habe nicht irgendwelchen Leuten das Ohr abgehauen und ich bin nicht so ein aufbrausender Typ. Ich bin völlig okay. Aber dann habe ich mich gewagt, einfach mal in mein Herz zu schauen. Und ich frage dich jetzt, wie sieht's aus, wenn du dich mit deinem Herzen beschäftigst und dort genauer reinschaust? Unser Herz ist entscheidend, nicht nur in unserer Sprache, sondern in unserem Leben. Ist dein Herz angefüllt wie ein Wäschekorb voll Erwartungen und Bedürfnissen, und zwar der Bedürfnisse anderer? Sind da lauter To-Do-Listen, sind da Termine, sind da Anforderungen und dadurch vernachlässigen wir unser Herz? Haben wir unser Herz sogar vielleicht teilweise ins Exil geschickt? Das ist manchmal einfacher. Aber ich glaube, das Herz im Exil, wisst ihr alle, ist nicht so optimal. Denn das Herz ist der Ort bei uns, aus dem wichtige Entscheidungen und auch wichtige Einstellungen kommen. Unser Herz bestimmt unser Leben. Da gibt es so viel Gutes, was aus dem Herzen herauskommt. Das ist Liebe und der Glaube als stärkste Kraft unseres Lebens. Da ist die Ehrfurcht, da ist Ausdauer, da ist Barmherzigkeit, Freude, Vertrauen und die Möglichkeit, mitfühlen zu können mit anderen. Aber das Herz ist auch eine Brutstätte für so viel Schlechtes. Für so viel Schlechtes, was einfach auch lebensverändernd sein kann. Da gibt es Minderwertigkeit, Angst, Hoffnungslosigkeit, Selbstmitleid, Neid, Eifersucht, Bitterkeit, Rache, Rebellion, Stolz, Leichtsinn oder auch Hass. Das sind auch alles Herzenshaltungen. Und diese Herzenshaltungen, die können unsere Entscheidungen und Einstellungen verändern. Ich selbst habe im Alter von 16 Jahren eine klare Entscheidung getroffen, eine gewisse Menschengruppe zu hassen. Und zwar habe ich damals sehr bittere Erfahrungen im christlichen Umfeld gemacht und ich habe mir überlegt, wenn ich diese Menschen jetzt anfange zu hassen, dann schade ich denen mal so richtig. Was ich dabei aber nicht bedacht habe, ist, wem ich am meisten damit geschadet habe, dadurch, dass ich mein Herz mit diesem Hass vergiftet habe, das war ich selber. Ich habe mich über Jahre blockiert dafür, dass ich wirklich dieses Reden des Heiligen Geistes, dieses Reden Gottes in mir spüren durfte. Und es hat mich einfach mehr entfremdet von Gott, es hat mich selbst zerstört. Und erst als ich wirklich bewusst gemerkt habe, dass ja, diese Herzenshaltung des Hasses ja, wie eine schwarze Zerstörung in mir selbst war, Und als ich das dann realisiert habe und vor Gott bringen konnte, da haben sich Dinge in meinem Leben wieder verändert. Schritt für Schritt, in kleinen Schritten. Und ich habe all diesen Menschen, denen ich vorher diesen Hass ausgesprochen habe, denen habe ich meine Liebe ausgesprochen und meine Vergebung. Und plötzlich konnten sich bei mir im Leben Dinge verändern. Und ich kann euch nur dazu auffordern, wenn ihr solche Herzenshaltungen habt, es blockiert dich, aber es blockiert meist nicht die anderen. Die einen Herzenshaltungen, das Gute aus dem Herz, das ist gerne gesehen und das gibt uns Leben. Aber die anderen Herzenshaltungen, die sind vielleicht eben nicht so gut und sie geben uns Probleme und sie blockieren uns. Und zum Schluss liegt es doch im Endeffekt in meiner eigenen Hand. Was mache ich mit diesen schlechten Herzenshaltungen? Möchte ich sie einfach pflegen und sie Teil meines Lebens, Teil von mir werden lassen? Oder möchte ich daran arbeiten, sie loszuwerden? Das Interessante ist, ich bin nicht verantwortlich für die Verletzungen, die mir andere zufügen. Aber ich entscheide, was bei mir daraus folgt. Also, ich bin nicht verantwortlich für die Verletzungen, die mir andere zufügen. Aber ich entscheide, was bei mir daraus folgt. Halten wir daran fest, dann können wir krank werden. Oft genug hört man von psychosomatischen Erkrankungen. Das kann die Folge sein. Ebenso falsche Anklagen, unbestätigte Vermutungen oder unbegründetes Misstrauen im Herzen. Das sind alles Sachen, die einfach Lebensenergie rauben, die uns lähmen, die uns einfach einschränken in so vielen Möglichkeiten, die sich in unserem Leben ergeben können. Ja, teilweise haben wir ganze Archive in unserem Herzen. Da kann man durchgehen, da sind so viele Dinge. Und diese ganzen Archive sind voll von Verletzungen und von Anklagen, die wir an andere haben. Und dadurch werden unsere Beziehungen zu diesen Menschen, aber vor allen Dingen die Beziehungen zu Gott blockiert. Wenn es uns also gelingt, diese Anklagen an andere fallen zu lassen, wenn es uns gelingt, wieder gesund zu werden, dann ist unser Herz auch wieder aufgeräumt und wir haben Platz für den Heiligen Geist. Das ist eine Entscheidung, die wir selber treffen. Bei Jesus ist einfach ein genialer Platz. Er nimmt uns den Käse ab, den wir in unserem Herzen rumtragen. Und ich weiß nicht, ob ihr das Lied von Mike Müllerbauer kennt, ein Lied, was auch unsere Kinder hier in der Sonntagsschule singen. So ein Käse lasse ich nicht in meinen Kopf rein. Also die Kinder lernen schon, mit diesem Lied zu sagen, ich entscheide, was ich in meinen Kopf reinlasse. Und ich entscheide, welche Anklagen oder welche Dinge ich einfach gar nicht erst reinlasse. Ich mache die Tür zu, ich wehre es ab. Und ich kann einfach entscheiden, was wirklich schon abgetreten wurde und gar nicht erst bei mir ankommen darf. Und das Schöne ist, ich habe dann wirklich mit diesem Käse gar nichts mehr zu tun. Aus einer Quelle oder aus der Quelle unseres Herzens, da kann eigentlich nur eine Sorte Wasser kommen. Ist das süßes Wasser oder ist das verbittertes Wasser, ungenießbares Wasser? Mein Wunsch für euch, für mich aber auch, ist, dass ihr vielleicht bei jedem Herz, was ihr jetzt in den nächsten Tagen seht, Herzen, wie ich sie vorne auch gezeigt habe, Herzen, die euch garantiert im Alltag begegnen werden, dass ihr daran denkt und euch erinnert, die Entscheidung, was mit dieser Herzenshaltung ist, die liegt allein bei dir selbst. Und es liegt allein bei dir selbst, was du mit diesen Dingen machst, die da auf dich einströmen. Und wenn es in deinem Herzen ein Archiv gibt, wo eben all diese Dinge drin sind, dann leere sie aus, wie beim Computer. Da kennen wir dieses Papierkorb-Symbol. Einfach draufdrücken, Papierkorb entleeren, zack, alles weg. Beim Computer manchmal ein Problem, wenn man nochmal die Dateien sucht und doch irgendwas da drin hatte, was nicht weg sein sollte. Aber für unser Herz tut das richtig gut. Alles weg, Papierkorb entleeren. Lasst euch einfach begleiten von dem Vers aus Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Lass nicht zu, dass diese Quelle bei dir bitteres Wasser spendet. Und dann ist dein Herz auch bereit für den Heiligen Geist. Und dann gelingt es uns, mit Petrus weiter zu singen. Petrus hat gesungen, mir ist Erbarmung widerfahren. Das war das zweite Lied, das Petrus gelernt hat, bevor er überhaupt bei Pfingsten ankommen konnte und bevor er Pfingsten erlebte. Petrus hat einfach gewusst, man kann nicht leben, ohne ein Teil des Reiches Gottes zu sein. Genau dieses Reich, dem er so nah war, als er mit Jesus über die Erde gewandert ist. Er war diesem Herrn Jesus Christus, seinem Heiland, so nah und hat so viel von ihm gelernt. Und er wusste, wie es ist, im Reiche Gottes zu wandern. Aber jetzt hat Petrus sich alles verscherzt. Er hat seinen Heiland verleugnet und sein Herz schrie, ich bin es nicht wert. Es liegt für mich so eine wahnsinnige und unendliche Traurigkeit über der Geschichte aus Johannes 21, da wo Petrus zu den anderen Jüngern sagt, ich will fischen gehen. Was sagt er eigentlich damit? Ich gehe mein altes Leben zurück, weil ich des Reiches Gottes nicht wert bin. Das, obwohl ihm Jesus als erstes erschienen ist und ihm vergeben hat. Aber auch da, nochmal neu, begegnet Jesus ihm. Und Jesus findet ihn und er weist ihn nochmal neu auf das für ihn vergossene Blut hin. Und bei Petrus geht die Sonne auf. Und er weiß, mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht wert bin, aber sie ist mir widerfahren. Und ohne diese Erfahrung gibt es auch kein Pfingsten. Das letzte Lied, was Petrus gesungen hat, in zumindest meiner Vorstellung, ist O heiliger Geist, kehr bei uns ein. Das war der dritte Vers, den Petrus gelernt hat und er kannte die Worte Jesu und wusste, genau wie Thomas es heute Morgen auch schon mal gesagt hat, der Heilige Geist ist uns verheißen. Es ist eine Zusage, die wir bekommen haben. In Jesaja 44, Vers 3, also wirklich lange, lange vor Jesus, da lesen wir, denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Das kam vorhin auch in diesem Lied nochmal vor, All who are thirsty. Einfach dieses trockene Land, was sich danach sehnt, nach Feuchtigkeit, nach lebendigem Wasser. Und Petrus Herz sehnte sich nach genau diesen lebendigen Strömen aus der ewigen Welt. Er kannte die Verheißung. Und Petrus wusste auch, was in Hesekiel 36, Vers 27 steht. Da stand, ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandern und meine Rechte halten und danach tun. Wie sehnte sich das Herz Petrus danach, nach so einer gründlichen Neuschöpfung, nach so einer Lebensveränderung. Und er wollte auch so ein ganz neues Wesen werden, wie ihm dort ja einfach zugesagt wird. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und das Schöne ist, Petrus ist nicht stehen geblieben. Er ist nicht an dieser Stelle, wo er einfach am Boden zerstört war, stehen geblieben. Er ist auch nicht an dieser Stelle stehen geblieben, wo er einfach festgestellt hat, dass ihm Erbarmung widerfahren ist, sondern er ist weitergegangen und er hat gesungen, O heiliger Geist, kehr bei uns ein. Petrus hat sich hingekniet und er ist vor Gott, den himmlischen Vater, getreten und hat ihn angerufen und hat gesagt, mach deine Verheißungen an mir wahr. Die Frage ist, hungert dein Herz nicht auch danach? Können wir es nicht genauso wie Petrus machen, dass wir nicht warten, beziehungsweise dass aus diesem Warten auf den Heiligen Geist auch ein Beten unserer Herzen wird? Als Petrus und die anderen Jünger diese drei Lieder gelernt hatten, da kam Pfingsten, da kam der Heilige Geist und da hieß es, sie wurden voll des Heiligen Geistes. Petrus war plötzlich wieder mutig, aber es war nicht der Petrus, den wir kannten, bevor all diese Geschehnisse waren. Es war ein ganz neuer Petrus. Petrus war imstande, sich mit lauter Stimme vor die Juden aus aller Welt zu stellen. Er ist frei geworden, Gottes Geist machen zu lassen und sich von ihm gebrauchen zu lassen. Er erklärt den Zuhörern, was geschehen ist, als da gerade diese feurigen Zungen auf sie niederkamen, aber er erklärt ihnen auch jetzt schon, was noch alles geschehen wird. Er bezeugt die Auferstehung von Jesus Christus. Er lässt sich gebrauchen, der veränderte Petrus. Er ist durch den Heiligen Geist imstande, die Herzen der Menschen dort zu erreichen. In der Apostelgeschichte 2, Vers 37, wo eben diese Pfingstpredigt von Petrus auch beschrieben wird, oder in Vers 14 bis 37, da lesen wir, Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste ihres Herzens getroffen. Bis ins Innerste ihres Herzens, da ist es schon wieder. Das Herz lässt uns heute nicht los, das begleitet uns. Warum sollte es nicht bei uns so werden? Wir haben eine ganz, ganz andere Ausgangsbasis als Petrus. Wenn wir diesen Schritt gegangen sind, dass wir Jesus in unser Herz eingeladen haben, dann haben wir eine Zusage. Gott selbst hat uns und ja, eine Zusage gemacht, die ist so unglaublich. In 2. Korinther 1, Vers 21 und 22 lesen wir, Gott selber hat unser und euer Leben auf ein festes Fundament gestellt, auf Christus, der uns mit dem Geist erfüllt. Und so drückt er uns ein Siegel auf, wir sind sein Eigentum geworden. Und das Geschenk des Geistes in unserem Herzen ist ein sicheres Pfand dafür, dass er uns noch viel mehr schenken wird. Petrus musste warten auf den Heiligen Geist. Wir haben eine klare Zusage, dass der Heilige Geist uns schon begleitet. Der Heilige Geist ist da, er ist uns zugesagt. Er steht vor der Tür und vielleicht hören wir auch schon sein Brausen. Möchtest du, dass dein Herz auch so vorbereitet wird und so gefüllt wird mit dem, was Gott wichtig ist, dass er dich gebrauchen kann? O Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Amen.